Heute ist der Predigttext natürlich irgendwie Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Aber vor allem in der Auslegung, die Luther uns liefert, und das ist dieses Lied, der Herr ist mein getreuer Hirte, ich möchte da ein paar Dinge dazu sagen. Und wer will, kann dann mitlesen. Man braucht also heute weder eine Einblendung des Textes noch eine eigene Bibel dabei und auch kein Smartphone, ihr könnt da reingucken in dieses Lied von Martin Luther, der Herr ist mein getreuer Hirte. Und jetzt also geht es heute darum, dass der Altar eingeweiht wird. Im Vorfeld hat schon jemand gesagt, na, das ist ja eigentlich schlecht, wenn wir sagen, das wird eingeweiht, weil das irgendwelche Assoziationen weckt. Ich habe einen Freund, der ist Pfarrer in Thüringen im Eichsfeld und da ist eine Tankstelle eröffnet worden und der Tankstellenbetreiber hat ihn gefragt, ob er zur Einweihung kommen würde von der Tankstelle. Dann ist er dahin und hat eine Andacht gesprochen. Ist also toll, dass manchmal in Thüringen die Tankstellenbetreiber vielleicht näher an uns sind und das wichtiger finden. Aber dann kam er dorthin und hat keinen Weihrauch dabei gehabt. Und dann war der Tankstellenbetreiber sehr enttäuscht, weil er sich, glaube ich, vorgestellt hat, dass das wirklich mit Weihrauch eingeweiht wird. Das ist ein Punkt, der uns ja von Orthodoxen oder Katholiken unterscheidet. Die weihen ja viele Häuser und andere Dinge ein, wirklich mit Weihrauch, das tun wir nicht. Wir sagen, wir beten dafür, dass ein Ort von Gott gesegnet wird, dass er gebraucht wird, aber wir weihen nicht. Deshalb Einweihung also im übertragenen Sinn, so wie wenn ihr eure neue Wohnung einweiht. Und nachher wird es noch ein bisschen darum gehen, was es für eine Geschichte mit diesem Altar auf sich hat, auch hier von Westheim her. Es gab auch im übertragenen Sinn Einweihung in der Reformationszeit. Und zwar im Jahr 1544, da ist der erste evangelische Kirchenbau eingeweiht worden, aber ohne Weihrauch. Und da hat man damals den Martin Luther eingeladen, dass er dort die Predigt hält. Das ist in Torgau, kann man heute noch angucken, die Schlosskirche, Schlosskapelle in Torgau. Da hat Martin Luther eigentlich was ganz Tolles gesagt, und zwar hat er erklärt, worum es immer in einem evangelischen Gottesdienst geht. Und das ist später bekannt worden als Torgauer Formel, und er hat es so formuliert, dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Es geht also in jedem Gottesdienst darum, dass wir in einen Dialog eintreten mit unserem Vater im Himmel. Dass er was zu uns sagt und dass wir was zu ihm sagen. Und wenn die Kommunikation jetzt stattfindet zwischen Gott und mir, dann ist eigentlich der Gottesdienst in eine falsche Richtung gegangen. Dann ist da irgendwas passiert, aber das Wesentliche hat nicht stattgefunden. Also das Wesentliche ist immer, dass ihr an irgendeiner Stelle sagt, durch ihr Lied oder durch die Predigt, durch Gottes Wort, ich werde da persönlich angesprochen, Gott redet mit mir. Und ich kann ihm dann auch auf irgendeine Art eine Antwort geben. Und das klassische Antworten von uns, wenn wir mit Gott reden, das ist das Gebet und der Lobgesang. Sind eigentlich alle Lieder Lobgesang oder geht es immer um Lobpreis bei Liedern? Ich glaube nicht, es gibt zwei verschiedene Arten von Liedern und zurzeit ist der Lobpreis eigentlich im Mittelpunkt. Die neueren Lieder, könnte man sagen, sind durch die Bank Loblieder, wo Gott geehrt wird. Und wenn man den Martin Luther ernst nimmt, dann ist es absolut richtig. Gott redet durch die Bibel zu uns, er rührt unser Herz an und dann loben wir ihn und geben ihm die Ehre. Es gibt aber auch andere Lieder. Das Lied hier zum Beispiel ist eigentlich kein Lobgesang, sondern das ist ein Erzähllied, wo die Geschichte der Bibel mit einer Melodie unterlegt wird und man dann irgendwie das so sich besser merken kann, wie so ein Gassenhauer und das Lied dann singen kann. Als ich ein Kind war und ein jüngerer Jugendlicher, da war das eigentlich noch üblich, dass viele neuere Lieder solche Erzähllieder waren. Also die Älteren erinnern sich an Manfred Siebald, das war so der Klassiker, der hat Erzähllieder eigentlich geschrieben, wo die Geschichte der Bibel mit eingängigen Melodien deutlich wird. Ins Wasser fällt ein Stein ist wahrscheinlich das bekannteste Lied. Und das hat auch seine Berechtigung, weil man sich durch eine Melodie Dinge gut merken kann. Und darum soll es jetzt heute gehen, um dieses Lied, das zumindest zur Zeit von Martin Luther einprägsam war, wo das man schmettern konnte und vielleicht hat die Melodie euch ja auch angerührt. Der Text ist auf jeden Fall wert, dass man drüber nachdenkt. Worum geht's hier in diesem Erzähllied vom guten Hirten? Im Vers 1 heißt: Der Herr ist mein getreuer Hirt. Das ist in der Bibel eigentlich grundlegendes Motiv, dass es gute Hirten gibt und schlechte Hirten. Und die schlechten Hirten, das sind die Schlamper. Also Gott liebt zwar auch die Schlamper, aber bei den Hirten ist wichtig, dass das keine Schlamper sind, sondern dass die treu sind. Oder Luther sagt altmodisch, getreu. Was heißt das? Die sind zuverlässig. Das heißt, das, was man ihnen anvertraut, die Herde, die Schafe, um die kümmert sich der Hirte dann auch. Und ein schlechter Hirte ist halt ein Schlamper, der sich nicht um die Hirte kümmert. Ich weiß, wir sind da unterschiedlich, aber grundsätzlich freuen wir uns, glaube ich, auch von dem Thema, ob man Zimmer ordentlich hält oder nicht, abgesehen, wenn Leute treu und zuverlässig sind. Ich glaube, das will jeder. Auch die, die gern was liegen lassen oder eher chaotisch sind, wollen eigentlich, dass die Dinge zuverlässig, treu und einfach gut sind. Ein paar Beispiele. Wir wollen, dass unser Auto getreu ist, dass es also geht. Wir diskutieren um die getreue Stromversorgung. Da haben manche Angst davor, dass es die bald nicht mehr gibt. Wir wollen auch ein getreues Rathaus, das unsere Anliegen erledigt und jetzt sagt, ja, in 5 Jahren oder so kannst du nochmal kommen. Und wir wollen auch getreue oder zuverlässige Ehepartner. Und da versprechen wir ja bei der Trauung in guten wie in schlechten Tagen. Und um das geht es bei Gott, wenn er getreu ist, wenn er zuverlässig ist, dann ist er in guten und in schlechten Tagen bei uns. Das verspricht unser Hirte, Jesus Christus, dass er in guten und schlechten Tagen bei uns ist. In die guten Tage, da braucht man ihn vielleicht auch gar nicht. Ich bin kein Schaf, aber ihr könnt mir vorstellen, wenn keine Gefahr droht, dann kommt man als Schaf auch allein klar und wenn es immer gutes Essen hat. Aber wenn es nicht so gut geht, dann bin ich als Schaf darauf angewiesen, dass ich einen Hirte habe, der mich zu einer guten Weide führt. Der Matthias Feuchter, der das ja alles gemacht hat, ist ja nebenher auch so ein Hobbyhirte, der kann es vielleicht bestätigen, ich hoffe es zumindest. In den nassen Ländern, also in Schottland oder so, da sind ja die Schafe allein unterwegs, wenn ich das richtig weiß. Die haben halt immer schönes, frisches Gras. Aber in einer Wüstenregion, da brauchen sie den Hirten, der muss für sich sorgen und der muss den Schafe dann zeigen, wo gibt es das gute Gras und wo gibt es erfrischendes Wasser. Und so ist Gott. Also nicht wie der in Schottland, der sagt, oh, es geht schon alles irgendwie gut, sondern wie der in einer Wüstenregion, der sagt, ich muss den Schafe zeigen, wo werden sie versorgt, wo kriegen sie was Gutes her, wenn die äußeren Bedingungen schwierig oder schlecht sind. Und was ist die Art, wie Gott uns versorgt? Hier heißt es, er gibt uns wohlschmeckendes Gras. Also ich finde Gras jetzt nicht so wohlschmeckend, weder das eine noch das andere. Aber jedenfalls hier wohlschmeckendes Gras. Das heißt, das ist saftig, da wird man satt davon. Und wir können es übertragen auf das, was wir gerne essen. Er versorgt uns mit Nährstoffen, mit dem, was wir brauchen. Und das ist vor allem, so formuliert es Luther, das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort heilt uns. Es ist interessant, dass Luther das hier so stark betont, dass die heilende Wirkung in Gottes Wort liegt. Also wenn ich in Krisen bin und wenn ich Zweifel habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann heilt mich Gottes Wort. Wenn ich dann in die Bibel reinschaue, dann merke ich, Dinge kommen wieder in Ordnung. Und ich hoffe, dass alle von euch das schon mal erlebt haben, dass ihr gesagt habt, das heilt mich, das bringt es wieder in Ordnung, so wie es eigentlich sein soll. Irgendein Gleichnis von Jesus oder was von Paulus, ein Zuspruch, das ist die heilende Wirkung von Gottes Wort. Und soweit der erste Vers, den wir gerade gesungen haben. Und dann haben wir den vierten Vers noch gesungen vorher. Und im vierten Vers, da geht es jetzt konkret um den Tisch hier. Du bereitest vor mir einen Tisch. Und wie geht's weiter? Im Angesicht meiner Feinde. Unser Tisch hier ist jetzt nicht von Feinden umzingelt, aber diese Situation war Luther bekannt, dass er von Feinden umgeben war. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte von Martin Luther, der zum Beispiel von dem Papst angefeindet worden ist. Der wollte, dass er umgebracht wird. Er wurde vom Kaiser angefeindet und von ganz, ganz vielen anderen. Er war von den Feinden wirklich umzingelt, es ging um Leben und Tod. Und es gibt ja auch heute, wenn man es weltweit sieht, Christen, die in so einer Situation sind, die wirklich vom Tod bedroht sind. Aber auch die übertragene Bedeutung, dass wir geistlich von Feinden umzingelt sind, auch das war Luther nicht fremd. Da gibt es ja heute Untersuchungen drüber, aus psychologischer Sicht, ob Luther nicht letztlich auch einer war, der stark mit Depressionen zu tun hatte. Und wenn man sich das manchmal anguckt, wie er schreibt, wie er existenziell betroffen ist, wie er die Dunkelheit benennt, da merkt man, das war einer, der war auch von inneren Feinden angegriffen. Da war nicht immer alles klar, der ist nicht durchs Leben gegangen jeden Morgen und hat gesagt, ja, ist alles klar, so machen wir das jetzt, sondern er hat viele Fragen gehabt, ob das der richtige Weg ist, er musste Herausforderungen lösen. Manche kennen vielleicht den Luther-Film, da kommt es eigentlich ganz schön zum Ausdruck, wie er zum Beispiel auch bei dem Thema Bauernkriege eigentlich nicht weiß, was ist die richtige Antwort. Und jetzt hier, Gott bereitet den Tisch im Angesicht der Feinde. Also wenn mich tatsächliche Feinde umringen und mir Böses wollen oder wenn ich angegriffen werde durch böse Gedanken in mir drin, dann heißt es hier doch, dass Gott mich versorgt und dass mein Herz unverzagt und froh ist. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung von vielen Christen, dass wir unverzagt und froh sein können, wenn wir angegriffen sind. Dass wir plötzlich eine unglaubliche Ruhe bekommen, so wie das Auge im Sturm, dass wir merken, wir sind bei Gott geborgen, obwohl die äußeren Bedingungen ziemlich schlecht sind. Unverzagt und froh. Merkt man manchmal auch, wenn man mit Leuten zu tun hat, die ganz schwer leiden oder die sogar im Sterben liegen, dass man merkt, die kriegen da Ruhe und eine Gelassenheit von Gott her. Es ist kein Automatismus, es ist ein Kampf, und wir müssen uns darauf verlassen und uns mit Gott beschäftigen und seinem Wort. Aber das gibt es, dass Gott dann dieses ruhige Herz schenkt. Und das ist das tolle Motiv von dem Tisch, der bereitet ist im Angesicht der Feinde. Ich stelle mir das auch ganz bildlich so vor. Da gibt es jetzt ein gutes Essen und da hinten ist ein Löwe und ein Bär und einer mit dem Pfeil und Bogen. Und ich kann trotzdem jetzt essen. Ich muss mich nicht mit denen beschäftigen, sondern kann meinen Blick wegwenden von alle Gefahren hin und kann sagen, jetzt ist das dran, dass Gott sich um mich kümmert. Gott versorgt mich in der Not. Und dann ist der Psalm 23 noch ein besonderer Psalm, weil er einer von den ganz wenigen Stellen im Alten Testament ist, wo das ewige Leben schon eine Rolle spielt. Das Alte Testament kann man auf die Frage hin lesen und gucken, wo wird es schon angedeutet? Das, was in Jesus ja dann ins Zentrum rückt, dass Gott den Tod besiegt. Und die Formulierung im Psalm 23, die das ewige Leben andeutet, heißt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da, sagt kein Mensch mehr, das heißt halt einfach die ganze Zeit. Das hört nimmer auf, ewig. Ich werde ewig in Gottes Haus sein. Gottes Haus ist eine symbolische Formulierung, dass ich zu seiner Familie gehöre. Und Luther, der teilt es hier eigentlich schön auf in diesem letzten Vers, der sagt, dieses ewige Zusammensein mit Gott, das ist hier auf der Erde in seiner Gemeinde und es ist dann in der Ewigkeit, wenn wir Jesus sehen werden. Und die Gemeinde, das ist die Versammlung der Gläubigen, das sind die, die sagen, trotz aller Zweifel und trotz aller Sorgen, die ich so habe, vertraue ich drauf, dass Jesus mir ewiges Leben schenkt. Und diese Leute kommen heute und in irgendwelche Kreise zusammen und sagen, wir hören auf Gott und wir wollen ihm die Ehre geben. Das ist das Haus Gottes. Und da kann ich in der Gemeinde, bin ich dann zu Hause. Wir sind die, die auf Jesus vertrauen. Und irgendwann ist die Zeit des Glaubens vorbei, wenn wir nämlich sterben und dann in der Ewigkeit sind. Und auch wenn die Welt irgendwann zum Ende kommt und Jesus wieder da ist, dann werden wir ihn sehen. Und dann wird viel anders. Dann sind vor allem die Probleme weg und unsere Tränen sind endgültig getrocknet. Aber eins bleibt gleich, nämlich Jesus. Also der Jesus, der sich hier um uns kümmert, ist dann auch der Jesus, den wir dort sehen werden. Dann werden die Fragen beantwortet, aber das, dass wir ihm vertrauen können, das wissen wir schon hier. Die Feinde sind dann plötzlich endgültig weg, aber Jesus bleibt der gleiche. Er versorgt uns hier inmitten der Feinde. Und dort in der Ewigkeit dann ohne Feinde. Und genau um das geht's, dass wir diesem Jesus vertrauen, der uns versorgt durch sein Wort und der uns vorangeht, deshalb hier der Hirtenstab, und uns führt und leitet. Amen.